Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da und du offenbar auch. Sehr schön. Und was auch noch da ist, eine kurze Sponsor-Info von Emma. Ich weiß, ich sag Emma und du denkst Matratze. Ist ja auch nicht falsch, sage ich gleich noch was zu. Aber erstmal das Wichtigste vorab, bei Emma ist jetzt Herbst-Sale mit bis zu 50% Rabatt. Im Angebot ist zum Beispiel das Emma Classic Flauschkissen, super soft, geeignet für alle Schlafpositionen, oder das Elite Stützkissen, das Kopf, Nacken und Schultern die nötige Entspannung bietet. Ebenfalls im Sale der Premium Plus Topper, vielleicht ja als perfektes Finish für dein Boxspringbett. Aber das Herbst-Highlight von Emma ist wohl die Elite AirGrid Komfortmatratze mit dem allergenreduzierenden Plusbezug. Klingt nach Hightech und ist es wohl auch, wenn man sieht, was da alles drin steckt. Ein innovatives Gelmaterial zum Beispiel, das sorgt gleichzeitig für eine optimale Luftzirkulation und eine optimale Druckentlastung. Und ja, liebe Mamas, der Matratzenbezug ist waschbar. Klickt einfach den Link in den Shownotes und ihr habt alle Infos und Angebote und seht dann auch gleich, was Emma noch so hat. Wirklich schicke und hochwertige Bettwäsche, Spannbettlaken, Kuscheldecken fürs Sofa, Finanzierungsangebote und den Testsieger bei den Kindermatratzen. Wie gesagt, klickt gerne den Link in den Shownotes und sichert euch 5% extra Rabatt mit dem Code MAMATALK. Und genau damit geht's jetzt los.
MAMATALK, der Podcast von Mamas für Mamas.
Hallo ihr lieben Mamas und Papas da draußen, willkommen hier zu einer neuen Folge beim Mama Talk Podcast. Willkommen zu einer neuen Solo-Folge, hier spricht Mella. Schön, dass wir uns mal wieder so in trauter Zweisamkeit zu hören bekommen. Heute geht's um ein sehr aktuelles Lebensthema bei mir, Jobsuche als Mama. Tja, schwerer als gedacht, für viele vielleicht keine Überraschung. Ich bin ja eher mal so ein bisschen naiv und gutgläubig und hätte nicht gedacht, dass das so schwer wird, zumal wir ja extra vom Land in die Stadt gezogen sind, damit hier mehr Jobperspektiven für mich sich auftun. Und Spoiler, ja, es gibt mehr Möglichkeiten, aber ich glaube, es hat mit meiner Funktion als Mama zu tun, dass es trotzdem nicht so leicht ist, diese Jobmotivation umzusetzen. So, heute geht's auf jeden Fall darum. Und ich weiß, in den letzten Folgen habe ich auch immer mal wieder angeteasert, dass es auch noch die große Folge mit Felix geben wird. Wird es auch weiterhin, aber ich muss euch leider enttäuschen. Ich weiß, ihr fühlt mit, viele drücken uns die Daumen. Der Hof ist immer noch nicht verkauft. Ich muss tief atmen. Ich glaube, ihr hört es. Hier auch der Produzent vom Podcast drückt mir regelmäßig die Daumen, lieber Sascha, auch wenn du das hören solltest. Danke, danke, danke. Ich hoffe, irgendwann kommen all diese gedrückten Daumen ans Ziel, denn es holpert an und hapert an bürokratischen Dingen. Mehr vielleicht dazu dann in der richtigen Folge, wenn wirklich alles geschafft ist. Genau. Ja, auf jeden Fall sitzt uns das weiter im Nacken und sorgt nicht gerade dafür, dass wir hier extrem tiefenentspannt sind und irgendwie komplett neu ankommen dürfen in unserer neuen Wahlheimat. Aber ja, die Kita-Eingewöhnung ist auf jeden Fall erfolgreich geschafft. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt bei Instagram. Ich bin jetzt ja auch unbenannt. Ich hieß ja vorher @holisticearthdog. Ich heiße jetzt Doc Mella. Und es gibt auch so eine kleine Änderung beim Mama Talk Podcast. Ich tease das erstmal so ein bisschen an. Wir machen ein neues Branding. Vielleicht wird sich der Name auch ein bisschen ändern vom Mama Talk Podcast mit einer kleinen Zusatzbezeichnung. Vielleicht könnt ihr es euch schon erraten. Es soll einfach noch persönlicher werden und die beiden Profile sollen mehr miteinander verschmelzen, was es mir einfacher macht, auf meinem größeren Kanal auch einfach den Podcast mehr zu featuren. Und das möchte ich auch einfach in der Instagram-Welt nach außen tragen, dass da auch noch mehr Reichweite für den Podcast erzeugt wird. Also stay tuned. Wir werden euch da auf jeden Fall nochmal mitnehmen, wenn das wirklich alles umgesetzt ist, das neue Branding. Ich freue mich sehr drauf und genau. So, dann wollen wir mal mehr ins Thema einsteigen. Jobsuche als Mama. Ich glaube, wir haben einige HörerInnen, die das gerade auch betrifft, die auch schon etliche Diskriminierungen in der Art hinter sich haben. Ich habe gerade auch nochmal ein bisschen recherchiert. Es gibt ja das Antidiskriminierungsgesetz, heißt das so? Und Gleichstellungsgesetz und Mutterschutzgesetz. Ich bin keine Anwältin, korrigiert mich, falls ich hier irgendwas durcheinander werfe. Auf jeden Fall, es gibt eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Ich scrolle gerade mal nach oben bei meiner Recherche. Genau, dann gibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das Mutterschutzgesetz. Genau, darauf fußen jetzt eigentlich auch alle Dinge, die ich gleich erzählen werde, plus meine persönlichen Erfahrungen. Also, kurz vorab, ich habe letztens ein Reel gepostet bei meinem Kanal @DocMella. Und da ging es ganz erstmal ins Blaue geredet darum, dass ich quasi laut gedacht habe und meinte, ey, ich habe so viele Bewerbungen schon geschrieben. Wirklich, ich muss dir mal zählen in meinem gesendeten Postfach. Ich würde sagen, es sind 30 ungefähr im Schnitt aktuell. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich habe auch manche doppelt geschrieben, weil ich mich teilweise schon angefangen habe, im März zu bewerben. Und da noch so unklar war, wann ich denn für den neuen Job wirklich zur Verfügung stehen würde, war vielleicht auch nicht ganz so klug. Aber ich dachte ja auch, der Hochverkauf geht schneller über die Bühne, dann wären wir auch schon schneller umgezogen als im August. Naja, so viel dazu. Sagen wir mal, ich habe bislang ungefähr 30 Bewerbungen geschrieben. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, das war in dem Kinderwunschzentrum. Da ist es ja daran gescheitert, dass ich noch nicht weit genug fortgeschritten bin in meiner Facharztausbildung. Genau, und ich habe zwei Vorstellungsgespräche ausstehen, das sage ich jetzt hier einfach mal, weil ich mich natürlich auch immer frage, oh, wie sinnvoll ist es, das vorher bekannt zu geben? Da muss ich auch in Anführungszeichen Versagen bekannt geben. Aber eigentlich, ich bin immer so authentisch, deswegen, ihr dürft sowieso wissen, also drückt mir gerne die Daumen, wenn ihr es hört. Genau, und wie gesagt, in dem Reel habe ich geteilt, einfach ins Blaue gesagt, vor mich hingemurmelt, oder meine Gedankengänge geteilt. Ja, ich habe schon so viele Bewerbungen geschrieben. Ich bin nahezu dran, mein Kind zu verschweigen und zu lügen, dass ich Mutter bin. Und das wurde natürlich auch wieder von einigen Menschen in dieser Instagram-Welt überhaupt nicht gut aufgefasst. Andere haben mich darin bestärkt. Und das hat mich auch tatsächlich zu der Folge hier inspiriert, dass wir mal wieder ein bisschen besprechen, wie benachteiligt Mütter tatsächlich sind, weil indem ich das kurz das Thema hier vorbereitet habe und mir ein paar Artikel durchgelesen habe, bin ich natürlich sofort drauf gekommen, dass Männer oder auch Väter überhaupt nicht benachteiligt sind. Selbst wenn sie es im Bewerbungsanschreiben oder im Lebenslauf drinstehen haben, die werden genauso oft zu Bewerbungsgesprächen eingeladen und auch genauso häufig genommen in den Jobs. Auf unseren Nacken, auf den Nacken der Mamas natürlich. Danke. Bei uns ist es so, wir werden zu einem großen Prozentsatz, überhaupt weniger, erstmal zu dem Vorstellungsgespräch eingeladen und dann natürlich auch im Vergleich zu männlichen Bewerbern auch weniger eingestellt. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du schon Mutter bist. Klar, das ist auch ein komplettes Knockout-Phänomen, aber es reicht auch, wenn du das kritische Alter einer fortpflanzungsfähigen Frau erreicht hast. Und das ist, glaube ich, so Mitte 20 bis Mitte 30 tatsächlich, dass es eigentlich ja nicht komplett egal ist, ob du schon Mutter bist, aber alle Arbeitgeber riechen dein Baby, dein potenzielles Baby. Und das ist einfach dieses Kopfkino, was bei denen angeht. Die wissen sofort. Und das ist auch nur Unterbewusstsein. Es muss ja nicht mal bewusst stattfinden. Das passiert natürlich auch sehr bewusst, dass die dann sich denken, nee. Mit der Mutter habe ich letztens wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Die laden wir lieber mal nicht ein. Kind, Krankentage und Co. Aber es kann auch komplett unterbewusst ablaufen. Aber Diskriminierung bleibt Diskriminierung. Ich glaube, dass es auch wirklich damit zusammenhängt. Aber vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen darin einsteigen, was so die Jobsuche als Ärztin erschwert. Ich weiß, das betrifft hier nicht alle, aber hört gerne zu. Wenn ihr das noch nicht so genau wisst, ich kläre da auch auf meinem Profil mal ein bisschen auf, weil ich finde, es ist wirklich so ein fettes Vorurteil in den Köpfen von Menschen, was ich auch öfter thematisiere auf meinem Kanal. Ach, du als Ärztin, du findest doch überall einen Job. Nee, eben nicht. Das macht mich auch mittlerweile wütend, weil es so uninformiert einfach wieder dahingesagt ist und ja, einfach ein komplettes Vorurteil ist. Also ich zum Beispiel bin ja in der Weiterbildungszeit zur Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Das bedeutet, ich habe 6 Jahre Medizin studiert und jetzt muss ich noch eine 5-jährige Facharztausbildung in Vollzeit obendrauf packen. In Vollzeit, ja? Und wenn ich in Teilzeit arbeite, dann wird meine Facharztausbildung proportional gesehen um diese Zeit verlängert. Also das ist sowieso schon die größte Ungerechtigkeit. Also ist natürlich ganz logisch, aber es ist trotzdem ungerecht, weil dadurch die Mütter zu billigen Arbeitskräften diskriminiert werden. Und was die größte Ungerechtigkeit ist, wir müssen ja auch Bereitschaftsdienste ableisten an den Kliniken und da wird sich selten an Arbeitszeitengesetze gehalten. Also wir machen ja ganz oft diese 24-Stunden-Dienste und die werden einfach nicht zur Weiterbildungszeit gerechnet. Stellt euch also vor, bei meinem letzten Job, wo ich auch gekündigt worden bin, da habe ich 50% gearbeitet, weil ich wusste, dass die Bereitschaftsdienste on top kommen. Das bedeutet, eigentlich darf man dann nur 2 24-Stunden-Dienste machen, aber ich wusste schon, da wird sich immer nicht dran gehalten. Deswegen dachte ich ja, ich stelle mich mal lieber auf 4 24-Stunden-Dienste im Monat ein. Dann wäre ich ja auch schon wieder fast bei einer normalen Vollzeitstelle. aber gleichzeitig wären mir diese Bereitschaftsdienste nicht auf die Weiterbildungszeit angerechnet worden. Das heißt, würde ich jetzt 5 Jahre lang, also die volle Weiterbildungszeit zur Fachärztin in dieser Teilzeitstelle arbeiten, würde ich 10 Jahre brauchen für meine Facharztausbildung, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet habe, aber halt 50% nur in der regulären Arbeitszeit und den Rest als Bereitschaftsdienste. So, das war jetzt hier ganz, ganz genau dargestellt, aber mir ist das super wichtig, das einmal richtig hinzustellen, weil es eben auch nicht so einfach ist, dem gerecht zu werden und ganz oft halt einfach Unwissen damit gepaart ist. Genau, und gleichzeitig sind diese Weiterbildungsstellen halt rar gesät. Ich kann einfach nicht irgendwo arbeiten. Ich befinde mich quasi in Ausbildung. Das heißt, Ärztin in Weiterbildung, früher ist es Assistenzärztin oder Assistenzarzt. Ich befinde mich quasi in Weiterbildung und mich darf auch nur ein Facharzt oder eine Fachärztin ausbilden, die diese Weiterbildungsermächtigung hat. Und das sind auch gar nicht mal so viele Menschen. Ich bin jetzt ja in Kontakt getreten mit den ganzen Stellen hier, da wo ich wohne in der Stadt. Da gibt's Unmengen mehr an Stellen, wo überhaupt Weiterbildungsermächtigte sitzen. Auf dem Land gab es nur diese 2 Kliniken in meinem Umfeld. Keine Praxis hatte eine Weiterbildungsermächtigung. Und die eine Klinik war ja auch so klein, dass ich da gar nicht meine Anforderungen erfüllt hätte, um irgendwann Fachärztin zu werden. So viel dazu. Naja, und jetzt hier in der Stadt gibt es 14 Weiterbildungsstellen. Und die habe ich alle angeschrieben, also 12 Praxen und 2 Kliniken. Und ich habe auch Antworten bekommen, die super nett waren, die meinten, oh, du hast so einen tollen Lebenslauf, auch du interessierst dich für Hypnose, guckst ein bisschen über den Tellerrand. Das mag ich ja auch total, wenn nicht nur die klassische Schulmedizin betrieben wird. Genau, und dann kamen aber gleichzeitig die Absagen dazu, weil zum Beispiel eine Ärztin jetzt auch den Sitz des älteren, ehemaligen Praxisinhabers übernommen hat, den Kassensitz. Und jetzt nicht automatisch die Weiterbildungsermächtigung mit übernommen muss, sondern noch zig Seminare, Weiterbildung etc. ableisten muss, neben ihrer Gründung, ihrer neuen Selbstständigkeit, neben Praxiseinrichten, neben kaufmännischen Fähigkeiten, die man sich anlernen muss. Wir haben das ja nie in der Ausbildung oder in dem Studium, Grundstudium zum MedizinerInnen gelernt. Also stellt euch das mal alles vor und sie sagt einfach, du, ich würde dich so gerne nehmen, aber ich habe keine Kapazitäten, das gerade alles noch abzuleisten und deswegen muss unsere Praxis jetzt leider diese Weiterbildungsermächtigungen wieder abgeben. Also auch wenn da 14 Weiterbildungsermächtigte ausgeschildert oder ausgeschrieben sind, entspricht das einfach nicht der Wahrheit. Und ich sag mal, wir sitzen hier in einer relativ großen Stadt. Ich google mal kurz die Einwohnerzahl der Stadt, wo ich wohne. Augenblick. 255.000. Also ich würde sagen, ist gar nicht mal so klein. Und trotzdem gibt es nur diese 14 Weiterbildungsermächtigten, die nicht mal alle gerade ausbilden. Und meistens handelt es sich ja dann, wenn es nicht gerade Kliniken sind, wirklich nur um auch die Anzahl der absoluten Plätze, die frei sind. Also quasi 12 Praxen haben ja auch nur 12 Plätze frei, die in den allermeisten Fällen besetzt sind. Oder halt irgendwelche Umstände wie die Praxis kann gerade nicht weiter ausbilden, weil keine Weiterbildungsermächtigung vorliegt. Okay, ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, worauf ich hinaus will. Danke, wenn ihr noch on board seid, weil das sehr, sehr spezifisch war. Aber mir war das wichtig, das einmal für unsere Berufsgruppe darzustellen. Und dann kommen on top noch diese Diskriminierungen, die wir als Mütter erfahren. Und das ist ja wirklich jobübergreifend. Und ich habe wirklich überlegt, ob ich mein Kind jetzt nicht mehr angebe, aber ich habe es natürlich im Lebenslauf allein schon stehen, weil bei mir war ja so noch ein Beschäftigungsverbot dahinter, dann Elternzeit, jetzt Arbeitslosigkeit. Oh mein Gott, das ist wirklich schon eine lange Zeit, wo ich nicht in meinem richtigen Job gearbeitet habe. Alleine das ist vielleicht ja auch schon eine Red Flag für manche. Aber was soll ich sagen? Ich glaube, wir sind auch mittlerweile raus aus dieser alten Arbeitsweise. Wenn ich so an meinen Vater denke, der hat all seine berufliche Lebenszeit bei ein und demselben großen Konzern gearbeitet. Ich glaube, 40-Jähriges hatte der schon. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir sind da auch rausgewachsen, dass wir auch immer mehr ja nach Sinn und Erfüllung streben und deshalb auch wirklich uns nicht scheuen, vielleicht nochmal einen neuen Studiengang uns anzugucken, komplett einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja, so. Und jetzt zu dem wirklichen Punkt, wir als Mütter werden weniger eingeladen. Ja, dem ist so. Und was soll ich sagen? Eigentlich dürfen wir erstmal gar nicht im Gespräch danach gefragt werden und wir müssen es auch nicht in unseren Lebenslauf oder in unserer Bewerbungsanschreiben schreiben. Aber ich denke mir so, dann entsteht da so eine Riesenlücke, die ich halt auch nicht irgendwie mit Lügen füllen kann, was ich in der Zeit gemacht habe. Deswegen habe ich versucht, es positiv auszudrücken. Ich habe es also ganz klassisch einfach mit Beschäftigungsverbot und Elternzeit drinstehen. Und in meinem Bewerbungsanschreiben habe ich es halt so formuliert, dass ich mich jetzt wieder voll und ganz auf meine berufliche Karriere konzentrieren möchte. Nach einer intensiven Familienphase kann man ja auch noch positiver ausschmücken, weil ganz ehrlich, es ist total ressourcenstärkend, als Mama oder auch als Papa, einfach als Eltern zu Hause zu sein, weil, ganz ehrlich, erst jetzt wissen wir alle, was Multitasking ist, oder? Ich wusste vorher schon, ich bin nicht gut in Multitasking, bin ich auch jetzt in dem Sinne noch nicht. Aber es bleibt mir gar nichts anderes übrig, weil wir andauernd in unseren Tätigkeiten unterbrochen werden. Also mein Kind ist ja mittlerweile 2 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie eure Zweijährigen so drauf sind. Mein Zweijähriger kann es noch nicht, dass er ewig lange selbstständig spielt. Es gibt immer diese kleinen Golden Happy Hours, sagen wir immer, nach dem Essen, wo so 5 Minuten sind, wo er richtig happy ist und wir auch natürlich durch neue Gewohnheiten versuchen, ihn dahin zu bringen, dass er das auch länger schafft, dass wir sagen, Mama und Papa möchten noch aufessen. Wir wissen, du bist schon fertig, du kannst jetzt schon mal spielen gehen. Und ja, das klappt mal mehr, mal weniger. Oftmals wird dann einfach zu unseren Füßen gespielt, finde ich auch völlig in Ordnung, solange ich einfach meinen Teller noch warm aufessen kann. Genau, aber alleine das stärkt ja schon mal Multitasking. Dann sind wir extrem fähig, zeiteffizient zu arbeiten. Also wer kann das besser als Eltern, die zu Hause sind, die andauernd in irgendwas unterbrochen werden und trotzdem noch schaffen, Termine zu jonglieren, die Einkaufsliste zu schreiben. Also wir sind wie kleine ManagerInnen zu Hause, die einfach 10 Jobs gleichzeitig jonglieren, oder? Also ihr wisst sofort, wovon ich spreche. Und eigentlich sollte die Jobwelt da draußen mal anfangen, uns als extreme Kraftquelle, Ressource zu sehen. Gleichzeitig kommt natürlich wieder die Mom-Guilt dazu, dass wir uns dem schon bewusst sind, dass uns alle blöd angucken, dass wir benachteiligt sind im Job. Wir wollen ja gleichzeitig den Ansprüchen übergenügen, zu sagen, also allein, dass wir schon dahin kommen, dass wir dieses Marker in uns verstecken wollen, weil ich habe ja gesagt, ich bin kurz davor zu lügen, wäre übrigens ja auch rechtens, weil ich muss es nicht angeben, habe ich ja schon erwähnt. Aber eigentlich möchte ich auch gar nicht bei einem Arbeitgeber arbeiten, bei dem ich das verstecken muss. Aber gleichzeitig würde ich auch gerne mal zu mehr Bewerbungsgesprächen überhaupt eingeladen zu werden. Und dann kann ich das ja immer noch im Gespräch erwähnen. Also so war mein Gedankenansatz. Aber ja, habe ich schon revidiert, weil hätte ich einfach eine Riesenlücke. Geht gar nicht, das zu vertuschen in dem Sinne. Naja. Und gleichzeitig muss jetzt wirklich mal langsam angefangen werden, uns als Ressource zu sehen und nicht nur als Makel. Weil klar, ich verstehe es auch. Deren Kopfkino geht an. Sie sehen Kindkrankentage. Und wenn wir ehrlich sind, ich habe das schon öfter in vorherigen Folgen angesprochen, Mutter zu werden oder Eltern zu werden entspricht dem größten Karriereknick von Frauen. Über den gesamten Lebensabschnitt gesehen. Es führt dazu, dass vorherige gleichberechtigte Rollen plötzlich retraditionalisiert in alte Muster fallen. Und wirklich, dass es wieder darum geht, Mutter bleibt zu Hause. Das ist ja auch nicht aus dem Nichts gegriffen, dass Arbeitgeber diese Einstellung haben, weil es eben meistens die Mütter sind. In über 90% der Fälle arbeiten Mütter in Teilzeit und nicht die Väter. In den allermeisten Fällen nehmen Mütter die Kindkrankentage, obwohl ja uns eigentlich auf beiden Seiten Kindkrankentage zustehen, sind es dann doch wieder die Mütter, die zu Hause bleiben, wo ich mich frage, warum? Wahrscheinlich liegt es einfach daran, weil der Vater, wenn wir jetzt mal bei den heteronormativen Beziehungen bleiben, dass der Vater oder der Mann 100% arbeitet, somit auch mehr Geld nach Hause bringt und seinen Job automatisch als wichtiger erachtet wird. Ich merke es ja auch, also ganz ehrlich, Felix und ich sind davon nicht ausgenommen. Wir sind da auch klassisch eingestolpert in diese Falle, hatten auch letztens wieder eine Diskussion darüber, dass ich mir denke, ich möchte eigentlich, dass du auch reduzierst. Ich bin jetzt diejenige, die nach einem Teilzeitjob sucht. Es wird ihr sehr schwer gemacht. Und ich möchte, dass du gleichzeitig auch mit den Stunden runtergehst. Und er ist da immer noch ein bisschen am mit sich hadern, weil ich glaube, dass da auch viel von diesem Mannsein drin steckt. Weil, sind wir mal ehrlich zu uns, wir halten alle noch diese Geschlechtsstereotypen aufrecht, weil auch die Frauen oftmals den Versorger gerne hätten als Mann, die Männer sich auch sehr wohlfühlen in dieser Rolle, weil es eigentlich fast mit das Einzige ist, worin sie wirklich, wirklich gesehen werden. Und gleichzeitig werden die Ansprüche immer lauter, dass du aber zusätzlich zu dem auch noch emotional verfügbar sein sollst. Du sollst dich endlich um den emotionalen Load, Mental Load kümmern. Du sollst nicht nur Finanzen, Tech und Sport Interessen haben. Ja, wir wissen es alle. Aber gleichzeitig bedeutet das auch bei uns als Frauen, dass auch wir wieder mehr in diese Rolle gehen. Also eigentlich sollen alle alles können. Ja, hört sich erstmal anstrengend an, aber vielleicht müssen wir erstmal das ausprobieren, um uns wieder frei für andere oder auch althergebrachte Modelle zu entscheiden. Weil ich glaube nicht, dass wir uns gerade frei dafür entscheiden, immer noch wieder in diese retraditionalisierten Rollen zu schlüpfen. Ich hoffe, ihr könnt nachempfinden, wovon ich spreche. Genau. Und ja, ich bin aktuell bereit, eine, sagen wir mal, 80% Stelle anzunehmen, solange ich in der Praxis arbeite, weil es dort ja keine Dienste gibt. Und an einer Krankenhausstelle, dafür habe ich auch ein Vorstellungsgespräch, sogar ein Level 1 Krankenhaus, wo Level 1 bedeutet Level 1 Perinatalzentrum. Das bedeutet, die behandeln jegliche Art von Schwangerschaften, extreme Frühgeburten, jegliche Komplikationsraten. Da ist auch immer ein Oberarzt oder ein Facharzt mit im Haus, Oberärztin oder Fachärztin ebenso. Gendern ist bei mir auch noch nicht komplett mühelos. Aber gleichzeitig bedeutet das auch extreme Schichtarbeit, hohe Flexibilität, extreme Verantwortung, auch eine hohe Lernkurve. Und ich frage mich, ist das das Richtige in dieser kleinen Familienphase? Andere KollegInnen oder auch enge Freundschaften haben mir schon gesagt, es ist nicht kompatibel. Du wirst dich komplett zerrissen fühlen. Du wirst nirgends ganz sein. Und ja, gleichzeitig weiß ich ja auch schon, ich wurde ja schon bei meiner letzten Stelle dafür gekündigt, dass ich nicht stillen sollte, aber wollte und dass ich deswegen keine 24-Stunden-Dienste machen konnte. Mittlerweile ist das Thema ja nicht mehr aktuell, denn wir stillen nur noch zweimal tagsüber. Es war sehr, sehr schwer, dorthin zu kommen. Ihr wisst es alle, wer meine Folgen hier regelmäßig hört. Aber gleichzeitig würde es bedeuten, dass ich Dienste machen könnte, aber ich weiß nicht, wie viele von euch im Krankenhaus arbeiten und diese Probleme kennen. Das ist auch nicht, dass diese Schichtsysteme in so einem regulären System eingegliedert sind, dass du weißt, jeden zweiten Mittwoch im Monat arbeite ich 24-Stunden-Dienst. Nein, das ist, hier fällt jemand aus, da ist jemand krank, da hat jemand Urlaub, jetzt ist jemand schwanger geworden. Das ist total unplanbar und unberechenbar. Und die Chef und Chefinnen-Etagen, die eigentlich für diese bessere Planbarkeit und Vorhersehbarkeit zuständig sind, die machen das nicht, weil ein Krankenhaus wirtschaftlich sein muss und einfach immer als erstes bei Personal, bei dem teuersten Kostenfaktor Personal gespart wird. Und somit ist man chronisch unterbesetzt. Also ich verstehe auch nicht, wie das sich weiterhin rechnen kann. Es bedeutet, du musst immer für irgendwen einspringen. Du hast sowieso mal, die Woche arbeitest du zwei Dienste, nächste Woche keinen, dann wieder drei, also bei einer Vollzeitstelle. Hatte ich ja 7 bis 8 24-Stunden-Dienste im Monat, das war einfach nur schrecklich. Und ich denke mir so, ich weiß nicht, ob das Richtige ist für eine Kernfamilie, kleine Kernfamilie, die gerade noch in diesen kleinen Kinderjahren steckt. Mal gucken, wie dieser Kita-Winter bei uns wird. Toi, toi, toi. Bislang gut. Aber es ist ja auch gerade erst gestartet, die Herbstsaison. Genau. Und weiterer Punkt, was ich in Imreal angesprochen hatte, war auch, dass ich auf jeden Fall unsere Kinderplanung verschweigen werde, wobei wir auch wirklich nicht in nächster Zeit noch ein zweites Kind wollen. Darüber hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge, ne? Und haben das öfter mal thematisiert. Felix ist ja nach wie vor der Mensch, der sagt, es gibt Menschen, die sind für Familie gemacht und für Kinder und es gibt Menschen wie uns, die strengt das alles an. Ich würde ja ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, es strengt eigentlich alle an. Manche sprechen da mehr drüber, manche weniger. Manche sind sich dem auch mehr bewusst, manche weniger. Manche haben mehr Unterstützung im sozialen Netzwerk, manche gar nicht. Manche gehen komplett in dieser Mama- und Hausfrauenrolle auf, manche nicht. Es ist alles okay, hier ist ja alles ohne Wertung, ja. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall die Faktoren, die dazu führen, dass manche angestrengter sind und manche nicht. Ja, wir gehören definitiv zu denen, die angestrengter sind. Aber ich würde trotzdem sagen, dass wir es relativ gut hinkriegen, durch Planung, durch Me-Times, durch jetzt hier in der Stadt auch wieder regelmäßig zum Sport gehen, weil wir im Fitnessstudio angemeldet sind. Also wir sind uns auch darüber bewusst, dass wir diesen Ausgleich brauchen. Und trotzdem leidet natürlich auch extrem unsere Zweisamkeit als Paar darunter, weil wir halt eher mal zum Sport gehen, als es eine Date-Night zu machen oder so. Und ich sage auch mal so, unsere Nächte sind auch noch immer nicht so, dass der Kleine zuverlässig einfach durchratzt. Gerade ist ja auch leicht verschnupft, aber halt nicht krank. Oh, der schnarcht so, dass ich auch nicht pennen kann. Das sind halt Sachen. Und der wacht auch 3, 4, 5 Mal pro Nacht auf. Erschreckt sich selber und sagt, Mama, Mama, Mama. Und da muss ich ihn anfassen, beruhigen. Der schläft wieder ein. Also es ist ja keine erholsame Nacht. Und ich weiß auch nicht, ab wann das irgendwie komplett mit Durchschlafen verbunden ist. So sehen halt unsere Nächte noch aus, wo ich mir auch denke, wie soll man mit dieser Schlafqualität auch im Schichtsystem arbeiten? Also das sind so Punkte, die werden irgendwie von der Gesellschaft komplett vergessen, von der Politik, vom Staat, von der Krankenhausleitung, wo ich mir denke, ey, wie sicher kann es denn sein, wenn ich dann in diesem Schichtdienstsystem arbeite und immer noch völlig übermüdet bin? Also auch als ich mit 12 Monaten da meinen Sohn noch komplett gestillt habe, es wäre absolut fahrlässig gewesen, hätte ich da nachts irgendwen behandelt. Geht gar nicht. Aber sowas wird ja irgendwie auch überhaupt nicht gesehen. Und ich frage mich auch, wie lange Mütter das auch einfach wieder unsichtbar tragen, diese Last. Es gibt nicht umsonst das Mama-Burnout, weil die da halt einfach geradeaus und ohne Bremsung reinschlittern. Diejenigen, die es eben nicht ansprechen und das einfach mitgemacht haben. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, den können wir hier gerne auch nochmal auseinandernehmen zusammen. Der hat mich auch heute ein bisschen beschäftigt und ich habe mir auch die Mühe gemacht, da hin und her zu schreiben mit dieser Luisa, heißt sie, unter dem besagten Mühe, was ich ja heute hier so ein bisschen thematisiert habe. Und sie war so und hat mich halt total angegriffen dafür, dass ich auch im Internet nach Tipps frage, hahaha. Und weil ich ja an dem besagten Reel gefragt habe, soll ich es machen, soll ich mein Kind verschweigen oder nicht, soll ich anfangen zu lügen, was ja erstmal gesehen rechtens wäre, ja. Aber klar, ich will es mir auch nicht mit meinem Arbeitgeber versauen, deswegen ich persönlich würde es nicht machen, kann ja auch, wie gesagt, die Lücken gar nicht anders begründen. So, dann meinte sie, sie wäre ja die Art von Mutter, sie hat nämlich auch ein Kind, die das alles ganz toll vorausgeplant hat. Ihre Schwangerschaft, sie ist extrem gut finanziell abgesichert in diese Zeit gegangen. Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet sie auch weiterhin Vollzeit, hat sich um Kita-Plätze und Co., soziales Netz etc. pp. Gekümmert. Klingt übrigens auch erstmal privilegiert. Nicht jeder hat dieses soziale Netzwerk und so weiter und einen Kita-Platz etc. pp. Und die finanziellen Chancen. Aber egal, darum geht's ja nicht. Sondern sie hat ganz, ganz extrem hervorgehoben, dass ich das ja scheinbar nicht so perfekt vorausgeplant hätte und wie dumm, also sie hat auch wirklich sehr abfällig gesprochen, und wie dumm man dann teilweise wäre, das nicht zu tun und sich dann noch darüber zu beschweren. Das ist dieses ganz, ganz falsche Narrativ von, wir Mütter sollen doch am besten unsichtbar Mutter sein und am besten so leben, als hätten wir gar keine Kinder. Also sie war komplett dagegen, dass man das Kind verschweigt, aber lebt quasi eigentlich so, als hätte sie gar kein Kind. Das war dann so meine Schlussfolgerung daraus. Und das ist doch komplett falsch. Und gleichzeitig zeigt es auch diese Unsicherheit, die bei ihr mitschwingt. Klar, sie ist sich dem gar nicht bewusst. Sie reflektiert das scheinbar auch nicht, warum sie so perfekt versucht zu verstecken und zu maskieren, dass sie ein Kind hat, damit sie ja nicht aneckt in diesem System, die natürlich nichts übrig haben für Mütter, die uns ja nicht ohne Sinn die ganze Zeit diskriminieren und weniger einstellen und shamen und uns die Guilt mitgeben und so weiter, die ganzen Begriffe halt, die ja auch immer wieder Thema sind. Und was sie ja eigentlich macht, sie versucht es ihrem Arbeitgeber oder dem Patriarchat extrem recht zu machen, bloß nicht negativ aufzufallen, bloß nicht anzuecken, am besten beim Kind krank gar nicht zu fehlen, das Kind dann immer an Oma abzuschieben und Co. wahrscheinlich, und übrigens sind ja auch immer die Omas diejenigen, also auch wieder die weiblichen Vorfahren, ihr wisst, was ich meine, die weiblichen Verwandten, meine Güte, die diese Last tragen. Also es bleibt ja auf den Schultern der Frauen. Und es kann nicht sein. Und sie sagt, ich darf darüber mich ja nicht beschweren, weil ich bin selber schuld daran. Sie hat gesagt, bei einem Land wie Deutschland, wo ja bekannt ist, dass Mütter das Problem sind, sie hat es genauso genannt, muss man halt selber daran arbeiten, dass man nicht mehr als das Problem angesehen wird. Und da sage ich ganz klar, nein, einfach nein. Und deswegen ist es auch ein Grund bei mir, dass ich in meinem Lebenslauf oder in meiner Bewerbung mein Kind nicht verstecke. Und ich würde euch gerne dazu motivieren, das auch nicht zu tun. Oder wenn ihr es tut, dann aber wird es sowieso zur Sprache kommen im Gespräch. Und ich glaube auch nicht, dass es ein guter Arbeitgeber ist, wenn der so diskriminierend eingestellt ist, dass keine Mütter eingestellt werden. Und spätestens irgendwann wird es rauskommen, wenn man fehlt aufgrund des Kindes. Und es sollte einfach nicht zur Diskussion stehen, dass man das machen muss. Und letztendlich werden wir auch nur was daran ändern, wenn wir es gemeinschaftlich nicht mehr verstecken. Und im Gegenteil, wir leisten so viel an unsichtbarer Arbeit, wir sollten eher noch belohnt werden mit extra Urlaubstagen oder was weiß ich. Denkt euch mal was aus dafür, dass wir diese Gesellschaft aufrechterhalten. Wir sind wirklich das Rückgrat der Gesellschaft. Ich merke es auch immer wieder, Felix und ich sind da auch noch nicht raus und es soll hier keine Schuldzuweisung sein, aber ich bin weiterhin diejenige, die ihm Bücher zuschiebt und sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr, mich bei dem und dem Thema einzulesen, das ist jetzt bitte deine Aufgabe, danke. Ich weiß, so sollte es auch nicht laufen, aber wir sind schon auf einem guten Weg und wir müssen es halt erstmal thematisieren und ins Bild rücken. Es bringt nichts, wenn wir diese retraditionalisierten Muster weiterleben, ohne sie zu hinterfragen, und gleichzeitig müssen wir sie zur Sprache bringen, weil es bringt nichts. Mir fehlt das Wort, es besser zu erklären. Ich glaube, ganz viele sagen ja auch, gerade momentan sind ja auch die ganzen sehr radikalen FeministInnen sehr laut auf Insta und Co., die sagen, ey, dann lassen wir uns alle scheiden. Ich habe keinen Bock mehr, meinem Mann die Welt zu erklären. Aber woher sollen sie es können? Natürlich sind sie mittlerweile erwachsen und müssen diese Synapsen in den Köpfen auch bilden. Aber ich sehe es so, dass wir ein Team sind und ich bin immer noch gerne dazu bereit, ihm auch meine Hand zu reichen, nicht in allen Dingen, aber ihn da auch teilweise an die Hand zu nehmen, bis er irgendwann soweit ist und von alleine losgeht und die Bücher liest und so weiter. Und ich bin noch nicht am Punkt der Scheidung angekommen, um das jetzt mal so drastisch zum Ende zu bringen, die Folge. Nein, ich hoffe, ihr wisst, was ihr meint. Ach, mein Mom-Brain kickt auch wieder, Muttertät immer noch völligst im Gange mit Wortfindungsstörungen und vielleicht auch nicht so komplett perfekt den roten Faden hier zu haben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich sagen will. Und damit drückt mir gerne die Daumen für meine zwei bisher anstehenden Bewerbungsgespräche. Und demnächst kommen noch ein paar schöne Folgen mit GästInnen und demnächst hoffentlich auch die mit Felix. Und bis dahin drücke ich euch mit einer virtuellen Umarmung. Lasst uns gerne schöne Bewertungen da, Kommentare da, schreibt mir eine DM bei Insta, wenn ihr in Austausch gehen wollt. Ich freue mich immer, mit euch in den Austausch zu kommen. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Mella.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.